ARD Sounds.
Der Rasenmäher im Nachbargarten brummt, auf der anderen Seite baggert der Bagger und mittendrin sind die Podcast-Leute. Thomas, ich hätte dir gerne ein besseres Setting geboten, aber irgendwie ist die Nachbarschaft heute auf Zinne, da ist richtig, richtig was los.
Alles gut, so geht Gärtnern halt, ne?
Ja, manche machen es quasi mit dem Mäher, andere mit dem Bagger und wir mittendrin als filigrane Podcaster im Sandwich der lauten Geräusche.
Sensationell, besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
Ja, siehst du, aber das Schöne ist ja, im Sandwich, der Inhalt ist immer das Leckerste. Das sind in dem Fall wir. Und wir wollen heute mit euch nicht über Sandwich reden, wobei Thomas auch ein guter Koch ist und da einiges erzählen könnte. Wir haben heute ein anderes Thema auf der Agenda. Eins, was Thomas auch sehr gut zu Gesicht steht, was er auch privat macht. Wobei, da gießt du eher mit Rotwein. Wir wollen heute über das Pflanzengießen reden und da haben wir ganz viel vor. Über was werden wir schnacken?
Über das richtige Wässern. So geht richtig Wässern im Garten. Darum wollen wir uns heute kümmern. Gerade zu Beginn der richtig schönen, oftmals wärmeintensiven und regenarmen Zeit ist das ja ein ganz wichtiges Thema.
So, und deshalb werden wir heute klären, warum Gießen überhaupt wichtig ist, wann und womit wir gießen und auch welche Fehler man begehen kann und wie man die verhindern kann.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast.
Liebe Hörer, ihr dürft euch nicht wundern, wenn Thomas und ich heute vielleicht ein bisschen angefasster sind. Also weil wir lieben das ja mit euch, über das Thema Garten zu schnacken und machen das ja wirklich auch schon sehr, sehr lange. Ich habe mal nachgeschaut, unsere erste Folge gab es Anfang Oktober 2020, damals noch als Die Zarten im Garten. Und wie Thomas und ich damals klangen, wie jung wir beide da noch waren, da können wir jetzt mal kurz reinhören. Hat der Nachbar jetzt endlich mal seinen Radlader ausgestellt. Thomas, das heißt, wir können beginnen mit der ersten Folge Die Zarten im Garten.
Perfekt.
Ich stelle dich jetzt erstmal richtig vor. Dein Name ist Thomas Balzner, der Gartenexperte der NDR 1 Welle Nord und zukünftiger Host unseres Gartenpodcasts bei NDR Schleswig-Holstein. Was sagt man zum Start?
Ja, ran oder rein ins Beet, sagt man das so?
Rein ins Beet, ich weiß
rein
nicht.
Rein ins Beet, was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein.
Rein
oder
ins
lass Beet uns zur Tat schreiben,
ist gekauft. Das ist doch in Ordnung. Ich finde, meine Stimme klingt heute wesentlich verbrauchter als damals. Kann wahrscheinlich auch im körperlichen Verfall liegen.
Nein, du bist immer noch jung und ich bin jung geblieben, aber auch nur in bestimmten Bereichen.
Das Gute ist, ich habe euch ja Thomas jetzt quasi vor 5,5 Jahren schon vorgestellt. Mhm. Damals war er noch der Gartenexperte der NDR 1 Welle Nord. Jetzt kann ich wirklich sagen, er ist der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Das sagen wir immer wahnsinnig gern. Und heute ist eine Folge, in der wir ein bisschen melancholisch werden, denn es ist für uns heute die letzte Podcast-Folge. Der Podcast im grünen Bereich endet für uns mit der heutigen Folge. Die Kollegen aus Niedersachsen werden in der kommenden Woche noch eine Folge machen und werden auch erklären, warum es zu Ende geht, werden aber auch einen Ausblick geben. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt bei der ARD keinen Garten-Podcast mehr bekommt. Die übergeben die Grabegabel oder den Staffelstab weiter in eine andere Richtung. Das werden sie euch in der kommenden Folge erklären. Wir möchten heute aber auch nochmal persönlich Abschied sagen und werden deshalb ja ein bisschen melancholisch, weil als wir angefangen haben damals, wir wussten ja nie, wird so ein Podcast angenommen, will das jemand hören, schafft man es über einen längeren Zeitraum immer wieder neue Themen zu finden? Und viele von diesen Fragen, wenn ich zurückblicke, kann ich beantworten mit, ja, konnten wir. Also trotz unseres letzten Podcasts kann ich sagen, die Resonanz, die wir von euch Hörern immer wieder bekommen haben, die war einfach wirklich toll. Also wir haben gemerkt, die Leute lieben Garten, die Leute lieben es, uns zuzuhören, geben Denkanstöße, haben Fragen, hören uns. Auf der ganzen Welt haben wir festgestellt, ich weiß noch, Venezuela haben wir Nachrichten bekommen, in ganz Deutschland sowieso. Es war für uns wirklich immer was ganz Besonderes, für euch, mit euch über das Thema Garten zu schnacken. Und ein ganz großer Teil davon war Thomas, der extra immer von der Landwirtschaftskammer frei bekommen hat dafür. Also er hat kein Geld oder sowas bekommen, er war wirklich ein Experte einfach des Herzens, kann man sagen.
Ja, und das gemeinsame Gärtnern, das verbindet ja Menschen über Ländergrenzen hinweg. Das ist wirklich so. Und es ist eine Herzensangelegenheit. Jetzt habe ich ja echt schon bald Pipi in den Augen. Aber das ist wirklich so. Passt ja auch zum Thema, was kommt, weil meine Tränen benetzen den Boden und die Pflanzen, die da drin wachsen. Also mehr geht wirklich nicht.
Ich muss hier gleich mal ein Taschentuch rausholen. Ja. Also keine Sorge, wir werden uns jetzt mehr dem Gießen widmen, aber vorher hole ich das Taschentuch. Also genießt die letzte Folge mit Thomas.
Und mit dir, lieber Samir, meiner Gärtnerseele.
Und die wird auch immer weiter verbunden bleiben, auch ohne den Podcast, wo wir jetzt über das Thema Gießen sprechen. Wir wollen natürlich starten mit dem Thema Gießen und da wäre jetzt erstmal die plakativste, platzte Frage, die mir einfällt. Thomas, warum gießen wir überhaupt? Also was für eine Funktion hat quasi das Wasser in der Pflanze? Mach mal kurz so einen kleinen naturwissenschaftlichen Diskurs.
Ja, Pflanzen sind wie wir. Ohne Wasser würden sie vertrocknen. Es ist existenziell wichtig. Pflanzen brauchen für den Nährstofftransport, für die Photosynthese, für den Zellaufbau, für das Wachstum einfach Wasser. Und das ist einfach so. Sie brauchen unterschiedlich viel, aber sie brauchen es zur richtigen Zeit. Wir sprechen ja, wir haben ja schon mal über Dünger gesprochen. Über zum Beispiel Stickstoff, Motor des Wachstums. Und ein Motor muss angetrieben werden. Und ohne das geeignete Mittel dazu, also sprich quasi ohne das Wasser, würde der Motor des Wachstums in Stocken geraten. Darum ist Wasser so wichtig, so existenziell.
Genau, und du hast auch gerade schon gesagt, jede Pflanze braucht unterschiedlich viel Wasser, das ist uns ja klar. Aber vielleicht könntest du das ja mal kurz erklären. Wir stehen hier gerade an meinem Beet, da haben wir ein paar Pflanzen. Da rechts ist ein Kübel mit ein bisschen Gemüse drauf.
Genau.
Hinten im Garten ist der Rasen. Vielleicht kannst du da einfach nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie viel Wasser wer braucht. Nur ganz grob, weil das meiste ist uns, glaube ich, auch klar. Aber falls wir jemanden haben, der jetzt in die vorletzte Folge reinrutscht und gerade den Garten-Podcast für sich entdeckt hat, tut mir leid, kommt ein bisschen spät, aber keine Sorge, ihr könnt ja noch 2 Jahre zurückhören. Aber Thomas erklärt uns jetzt erstmal, wer was wie viel Wasser braucht.
Bevor ich das tue, gucke ich mir aber auch den Boden hier nochmal an. Und wir haben ja zum Beispiel einen sandigen Boden, der schon mal mit Humus verbessert wurde. Und wir haben beispielsweise auch lehmige Anteile. Sandige Böden bedeuten generell öfter Wasser. Wir brauchen hier Wasser, mehr Wasser für die Pflanzen, die da stehen, als Pflanzen, die auf lehmigen Böden stehen. Und jetzt gehe ich zu dem, was du eben gesagt hast. Große Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen zum Beispiel. Du hast eine riesen Kletterhortensie als Beispiel. Die wurzeln meistens so tief, dass sie sich selbst gut mit Wasser versorgen können. In den ersten 2 bis 3 Jahren, wenn man neue gepflanzt hat, neue Gehölze, nach der Pflanzung sollten sie aber ausreichend mit Wasser versorgt werden. Bei Stauden ist es so, dass man darauf achten muss, dass sie möglichst auch trockenheitsverträglich sind oder einige Arten, die dazwischen stehen. Ich denke zum Beispiel an Sedumgewächse, an viele Ziersalbeiarten als Beispiel. Die kommen mit allen möglichen Faktoren gut klar. So kann man den Gießaufwand gering halten. Rasen generell benötigt sehr viel Wasser. Und da haben wir ja schon mal gesagt, oder du, da gibt es einen Zeiger, wenn der Fußabdruck auf dem Rasen längere Zeit sichtbar ist, dann ist es so, wenn sich der Rasen nicht mehr aufrichtet, dann wird gewässert. Aber eben durchdringend. Eine pflegeleichte Alternative wären da ja Kräuter- oder Kleerasenmischungen, die wir auch angesprochen haben, die müssen meist gar nicht gewässert werden. Beim Gemüse ist es so, die brauchen je nach Kultur viel Wasser. Auch sie lassen sich aber durch richtiges Gießen erziehen, dass sie möglichst tief wurzeln. Beispielsweise Tomaten. Erst dann gießen, wenn sie morgen bereits ihre Blätter langsam einrollen. Und an geeigneten Standorten, ich merke das selber im Freiland, viele andere sicherlich auch, da wurzeln die so tief, dass sie sich nach einiger Zeit selbst versorgen können. Und dann gibt es natürlich noch die Kübelpflanzen, die benötigen je nach Standort und Wetterlage teilweise bis zu 2 oder 3 Mal am Tag Wasser. Das ist einfach so, gerade dann, wenn sie große Blätter haben, ich denke an Engelstrompetengewächs. Ja, und dann haben wir noch die Zimmerpflanzen. Das ist individuell, je nach Licht, nach Topfgröße und Substrat unterschiedlich. Und natürlich, was auch wichtig ist, Jungpflanzen. Wenn wir beispielsweise Stecklinge gemacht haben, auch noch ein Thema. Oder das, was wir auch schon mal angesprochen haben vor langer Zeit. Und frisch gesetzte brauchen oft mehr Wasser als gut eingewurzelte, weil sich da ja auch erstmal junge Wurzeln bilden müssen. Oder frisch ausgesäter Rasen, genau das Gleiche. Wir brauchen dann konstant Feuchtigkeit über den längeren Zeitraum der Anwuchsphase. Das ist ganz wichtig und dann sollte auch nichts mehr schiefgehen.
Da hast du ja wirklich schon ganz, ganz viel drin. Chapeau, dass du da so viel schon einfließen lässt. Stecklinge hast du schon kurz erwähnt, habe ich bisschen in die Themenplanung geschaut. Mhm. Die letzte Folge von dem grünen Bereich, die wird sich genau um das Thema drehen. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Und du hast jetzt so viel reingebracht, dass ich denke, wir können hier gleich einmal durchatmen und dann schnacken wir gleich darüber, dass Pflanzen ja nicht grundsätzlich sowas wie einen Durstplan haben, wie so ein Haustier morgens, abends, ist halt nicht so bei Pflanzen. Da muss man ein bisschen schauen und deshalb werden wir gleich darauf schauen, wie und wann man Pflanzen gießt. Vorher gibt es aber noch einen kleinen Podcast-Tipp, denn was du noch nicht erwähnt hast, ist das Wetter. Ja. Denn das hätte ich natürlich auch sofort im Kopf, wenn es um das Thema Gießen geht. Und da möchte ich euch das ARD-Klima-Updates ans Herz legen. Ein Podcast, bei dem es um die aktuellen Debatten geht. Alles untermauert mit neuesten Recherchen zum Klimawandel aus Deutschland und der Welt. Außerdem werden innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen vorgestellt. Alles immer sehr interessant und man kann das auch super im Garten, vielleicht ja sogar beim Gießen hören. Und alle zwei Wochen gibt es da eine neue Folge in der App ARD Sounds. Ich habe es ja schon kurz angekündigt, Pflanzen haben keinen Durstzeitplan. Mhm. Das heißt also, der Bedarf von Wasser hängt von verschiedenen Sachen ab. Ich würde mal sagen, obvious ist natürlich, wenn es sehr heiß ist, brauchen Pflanzen ein bisschen mehr. Wenn es viel regnet, brauchen Pflanzen, die im Freien stehen, tendenziell eher weniger. Was für Faktoren gibt es noch?
Naja, denk mal an unsere nördlichen Faktoren. Der Wind spielt eine Rolle. Ich sage immer im Norden, unsere Berge heißen Wind.
Windberge, ja, stimmt.
Genau. Ne, und das ist ja auch wichtig, die ja auch zur Transpiration, zur Verdunstung beitragen. Die Luftfeuchtigkeit ist noch entscheidend. Die Größe auf jeden Fall der Pflanzen. Und, das darf man nicht vergessen, kurz eben angesprochen, der Boden. Wie sind die Bodenverhältnisse?
Mhm, genau. Das hattest du erklärt, das fand ich ist ganz gut. Vergisst man auch immer so ein bisschen, ne? Dass natürlich bestimmter Boden einfach mehr schluckt. Damit haben wir jetzt schon mal eine Kleinigkeit besprochen. Und ich würde jetzt sagen, lass uns mal jetzt wirklich zum richtigen Gießen gehen. Und da könntest du uns erstmal erklären, ich glaube, wir hatten das bei den Tomaten, dass man am besten morgens gießt. Und ich denke, wenn du das bei den Tomaten sagst, dann ist das was, was grundsätzlich gilt.
Ja, auf jeden Fall. Weil, was passiert in der Regel, es wird abends gegossen. Aus Zeitgründen.
Klar, man kommt von der Arbeit, zack, Gartenschlauch in die Hand und nochmal durch den Garten wandern.
Genau, man denkt sich, das Wasser, das verdunstet nicht so schnell. Das Problem besteht aber darin, wenn der Garten nachts feucht ist, was passiert dann? Guck mal hier, überall, ich guck mal rum, sind die Schnecken wieder.
Oh, hör mir auf mit den Viechern.
Und diese alten, nachtaktiven Viecher auf feuchtem Rasen, da fühlen die sich natürlich wohl und auf anderen Pflanzen natürlich auch. Manche Pilzkrankheiten, denken wir mal an den echten Mehltau. Ja, die fühlen sich natürlich auch dann wohl, wenn es feucht ist. Ne? Und wenn dann abends gegossen wird, dann werden Pilze gefördert. Also das Pilzwachstum, schädliche Pilzerkrankungen. Oft reicht eine Taufeuchte auf den Blättern aus für den Befall. Und darum ist der Morgen eigentlich die bessere Zeit für die Wassergabe. Darum immer dran denken, das kann ja auch schon mal frühmorgens sein, ein bisschen früher aufstehen schadet nicht, man kommt früher in die Hufe, vor dem ersten Kaffee wässern, das kann im Sommer auch Vorteile haben.
Ich muss sagen, bei den Schnecken, ne, da war ich mega dankbar über die letzte Folge von Ralf und Martina, weil ich da einiges gelernt habe, hatte ich aber auch vorher schon Artikel im NDR Ratgeber zugelesen, weil ich mit den Nacktschnecken in den letzten Wochen wirklich so wahnsinnige Probleme hatte. Also da nochmal ein Dankeschön an die Kollegen. Aber wir bleiben chronologisch. Genau. Warum gieße ich denn nicht mittags? Also, weil ich könnte auch länger ausschlafen und dann mittags einfach gießen, bevor ich zur Arbeit gehe.
Weil schneller die Verdunstung eintritt. Das Wasser kommt oftmals nicht an die Wurzeln. Über das Problem sprechen wir gleich auch nochmal, dass nur ein bisschen rumgepitchert wird. Und bevor es unten ankommt, ist es schon nach oben verdunstet. Darum nicht. Abends, wie gesagt, ich habe früher immer so lapidar gesagt, nach Möglichkeit vor der Tagesschau. auch okay, aber wie gesagt, aus den eben erzählten Gründen nicht unbedingt. Bei Hitzeperioden kann es natürlich auch schon mal sinnvoll sein, auch bei Pflanzen, die wir öfter gießen müssen. Die Feuchtigkeit bleibt aber eben länger erhalten und gerade Pilzkrankheiten fühlen sich unter feuchten Bedingungen wohl, das haben wir ja angesprochen. Darum ist es so, wie wir eben gesagt haben, eigentlich am frühen Morgen am besten.
So, und dann weiß ich noch aus der Tomatenfolge, dass du es mir da unter ja, fast schon Prügelandrohung verboten hast, niemals über Blätter gießen. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall richtig. Das heißt also, das richtige Gießen ist dann wirklich direkt am Stamm der Pflanze.
Ja, und das ist egal, ob man das mit der Gießkanne macht, mit einem Schlauch, mit einer automatischen Bewässerung. Wir haben ja mittlerweile Hightech-Gärten, da funktioniert alles automatisch. Mit Ausnahme vom Rasen, da ist es ja wohl schlecht möglich, sollte der Wurzelraum um die Kulturpflanzen gegossen werden. Ne? Und das bedeutet immer richtig schön an den Wurzelbereich reingießen, nach Möglichkeit eine Gießkuhle machen, Gießrand, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass das Wasser nicht abfließen kann, sondern länger in diesem Gießrand verbleibt. Also so eine Rinne, die außen um das Gehölz, gerade bei frisch gepflanzten Alleebäumen sieht man, das ja gemacht wird, hält lange das Wasser. Das ist dann einfach ideal. Und wenn wir dann natürlich auch Regentonnenwasser verwenden, also Regenwasser, das ist kalkarm, kostenlos und umweltfreundlich, haben wir alles getan, dass wir gutes Wasser für die Pflanzen zur richtigen Zeit genommen haben, dann kann auch nichts mehr passieren. Leitungswasser geht natürlich auch, aber wir haben eben auch kalkempfindliche Pflanzen wie Rhododendren, Heidelbeeren, Hortensien, die mögen doch eher anderes Wasser, da sollten wir dran denken.
Ja, und ich kann da sagen, weil ich mir immer eine Platte gemacht habe, wie mache ich das, wenn ich mit dem Gartenschlauch sprenge, habe ich mir jetzt extra so einen Gießstab geholt und bin damit jetzt wirklich sehr happy, dass ich damit unten an die Pflanzen rankomme. Das ist auf jeden Fall Equipment, was ich finde, was sich jeder ruhig zulegen kann.
Auf jeden Fall. Und du hast es eben schon angesprochen, nicht ein bisschen rumpitchern, nicht täglich, sondern bei anhaltender Trockenheit natürlich lieber alle paar Tage durchdringend. Ne? Mit erheblich mehr Wasser, als wir uns das vorstellen können. Durchdringend heißt, dass das Wasser eben in tiefere Schichten vordringen kann. Und je nach Bodenart sollten das ja schon mal mindestens 15 bis 20 Liter je Quadratmeter sein.
Ja, das ist mal ein guter Wert. Wir können aber auch mal das Gegenzeichen sehen. Wenn ich jetzt denke, habe ich jetzt genug gegossen? Was sind denn die Anzeichen dafür, dass eine Pflanze mir sagt, ich habe Durst?
Pflanzen schreien. Das habe ich schon mal festgestellt. Die zeigen einem das dann doch schon oftmals ganz schön an, wenn sie einfach gegossen werden wollen. Und das bedeutet eben, dass wir bei Wassermangel eingerollte Blätter sehen oder hängende Triebe. Das ist wichtig. Wir haben bei manchen Obstgehölzen vorzeitigen Frucht- oder Blütenabwurf. Wir haben Wuchsdepressionen, also einen Wachstumsstopp. Das sieht man den Pflanzen an. Und wenn man wirklich dicht an die Pflanzen rangeht, dann schreien die manchmal.
Ich glaube, bei dir im Garten wird nicht geschrien. Und dann jetzt auch nochmal das Gegenbeispiel. Woran erkenne ich, dass ich zu viel gieße, dass ich es zu gut meine?
Wir haben dann ganz gerne mal faulige Pflanzen. Und man riecht es auch oftmals. Wenn man so ein bisschen ganz dicht, würde ich sagen, am Boden steht, dann merkt man einfach auch einen üblen Geruch. Und dann merkt man auch oftmals Schimmelpilze, die vorkommen können. Das ist überhaupt nicht schön. Daran merkt man einfach, dass es zu viel des Guten war. Das ist wirklich nicht toll. Und man merkt eben aber auch an den Pflanzen, wenn die Triebe zum Beispiel auch von Schimmel überzogen sind, ne? Zum Beispiel auch von Grauschimmel, dann merkt man, irgendwas ist hier falsch. Das liegt natürlich nicht immer nur am falschen Bewässern, kann aber auch daran liegen, man merkt es einfach. Und vor allen Dingen Wuchsdepressionen, irgendwie auch matschiger Boden, das deutet darauf hin, dass es viel zu feucht ist, aber mit einem gesunden Augenmaß kriegt man das gut hin.
Ja, das ist ja sowieso das immer, was du sagst. Wir werden gleich noch über die Fehler beim Gießen schnacken und auch Tipps, wie man das verhindert. Aber vorher würde ich jetzt einfach mal so ein Mini-Fazit ziehen. Ich würde sagen, so wie du es beschrieben hast, richtiges Gießen ist auf jeden Fall sehr viel hinschauen, gucken, welche Pflanze braucht es. Richtiges Gießen ist aber auch die Technik, dass man an der Pflanze braucht und den Rhythmus erkennen der Pflanze. Also ein bisschen sich über die Pflanzen informieren. Klar, alle Pflanzen sehen schön aus, aber im Zweifelsfall einfach nochmal zum Beispiel den Ratgeber surfen und da kann man dann sehen, welche Pflanze wie viel Wasser wirklich braucht, weil nicht jeder kann Thomas immer fragen. Also hier zieht langsam der Wind auf und du kaum hast es gesagt, der Norddeutsche Berg, er zieht uns hier langsam in den Podcast. Wir ziehen uns mal kurz was Warmes an und sind gleich wieder zurück. Die klassischen Fehler beim Gießen sind dieses täglich ein bisschen pitchern, über die Blätter gießen, keine Löcher in Kübeln machen, haben wir noch gar nicht angesprochen.
Stimmt, Drainage ist ganz wichtig.
Oder nur die Oberfläche nass machen. Und jetzt gibt es von Thomas die Tipps, wie ihr ein bisschen effizienter gießen könnt. Und da ist natürlich der eine, den kann ich schon sagen, den kenne ich von Thomas, hacken. Also die Beete bearbeiten, damit das Wasser gut durchkommt, weil sonst gießt man, hat oben vielleicht eine harte Fläche und dann bleibt das Wasser oben, verdunstet im Zweifelsfall durch die Sonne und kommt gar nicht an die Wurzeln. Da siehst du, ich habe in 5,5 Jahren bei dir doch ein bisschen was gelernt, Thomas.
Genau, wir haben ja schon da auch über die Kapillarität gesprochen, dass die also dadurch unterbrochen wird, dass also quasi die Verdunstung von unten nach oben nicht mehr so gut stattfinden kann. Wir haben auch schon gesagt, dass wir auf jeden Fall sinnig planen sollten. Also sprich, gute Staudenpflanzungen verwenden, die auch trockenheitsverträglich sind, wodurch man eben den Gießaufwand gering halten kann. Und wir haben über Fetthennengewächse und andere schon oftmals gesprochen. Das gilt natürlich für Leute, die eine Neuanlage anstreben oder den Garten umstrukturieren wollen. Und ich sage immer wieder, was ganz wichtig ist, mehr mulchen, weniger gießen. Mulchen bedeutet also, dass man den Boden mit einer Schicht aus Grasschnitt, mit Laubhäcksel beispielsweise bedeckt. Und so ein bedeckter Boden ist auch nach längerer Trockenheit wieder dazu in der Lage, mehr Wasser aufzunehmen. Wir haben ja auch den Schwammcharakter, ne? Wir tun was dafür, dass wir organische Masse zuführen. Dauerhaft kann dann eben durchs Mulchen, durch Kompostgaben und Gründüngung die Struktur des Bodens auch von Sandböden verbessert werden. Man hat einen Schwammeffekt, man hat ein Unkrautwachstum, was unterdrückt wird. Und wir haben eben ja den Vorteil, dass wir einen Boden haben, der auch nach langen Trockenperioden mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das ist auch toll. Die organische Masse ist so unendlich wichtig und dadurch erreichen wir auch viel. Und vor allen Dingen, wir müssen nicht so viel gießen.
Und wenn wir gießen, dann, wie du schon vorhin mal kurz erwähnt hast, wie wir, glaube ich, regelmäßig erwähnt haben, an den Gießrand denken. Mhm. Gerade bei durstigen Pflanzen, da ist das, finde ich, essentiell und spart Ressourcen, spart euch auch Aufwand, weil dann müsst ihr nicht so häufig gießen. Und, was mir Thomas auch gesagt hat, wo ich als Papa von zwei Kindern regelmäßig hinhöre, wir können die Pflanzen auch erziehen. Das klappt ja bei meinen Kindern schon nicht. Wie soll ich das bei Pflanzen schaffen?
Pflanzen sind da etwas einfacher. Aber man muss halt in der Erziehung der Pflanzen und auch der Kinder konsequent bleiben.
Ich gebe mein Bestes, aber ich sag mal, ja. Erzähl doch aber mal, wie wir die Pflanzen erziehen.
Ich musste gerade schmunzeln. Alles gut. Es ist einfach so, dass man sagen muss, dass man Pflanzen gerne tiefer wurzeln lassen sollte. Und das funktioniert eben dadurch ganz gut, wenn man sie rechtzeitig wässert und das eben im Abstand macht von mehreren Tagen und dann Viehwasser gibt, dann zwingt man Gehölze, Stauden schon dazu, dass sie tiefer wurzeln und nicht oberflächennah Wurzeln bilden. Und das ist mit Erziehung gemeint. Kriegt man gut hin und man darf nicht zu früh verzweifeln. Also wenn die ersten leichten Trockenheitssymptome auftreten, also wenn man denkt, ah, jetzt schreit sie ein bisschen, ne, dann sollte man erst gießen und dann kriegt man das relativ gut hin. Das ist das, was ich auf jeden Fall als den Tipp schlechthin mit auf den Weg geben würde.
Das hatte uns ja damals auch Onno Onken, der Rasenpapst aus Bostedt damals erklärt, dass man das beim Rasen so machen soll. Ne? Also nicht quasi täglich für 10 Minuten einmal mit dem Rasensprenger rüber, sondern lieber alle 2-3 Tage und dann wirklich eine Stunde lang den Rasensprenger auf der gleichen Stelle lassen, damit die Pflanzen wirklich lernen, ah, ich muss mich strecken, die Wurzeln müssen nicht nur irgendwie in den Keller, sondern die müssen noch tiefer, die müssen in die U-Bahn-Station wandern. Also so tief müssen die runter, damit sie lernen, wie man auch aus tieferen Schichten das Wasser holt, dann überstehen sie auch mal einen Urlaub. Das ist vielleicht wirklich ein Tipp. Da merke ich auch selbst, da ist wie bei mir als Papa sein, ich bin da dann zu oft und denke mir so, ach Mensch, bevor es der Pflanze schlecht geht, gibt es hier ein bisschen was. Gibt es ein Naschi für die Pflanze, gibt es ein Bonschi. Wind, wir merken die ganze Zeit hier wieder, der Wind, das ist echt nicht zu unterschätzen, der pfeift hier durch. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufpassen, weil du hast es ja gesagt, Wind kann da wirklich wirken wie Sonne.
Ja, das ist so. Und wir unterschätzen immer wieder auch großblättrige Pflanzen, die dann auch einfach viel mehr verdunsten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja sehr viele Pflanzen gibt, die noch vor 30, 40 Jahren gut mit den Situationen im Garten klargekommen sind. Denken wir zum Beispiel an Thuja-Hecken, an Moorbeetpflanzen. Das war ja alles kein Thema. Es gab Sommer, die gleichmäßig feucht waren und das war ja kein Problem. Aber heutzutage merken wir, dass diese Pflanzen, die gleichmäßig Feuchtigkeit brauchen über einen längeren Zeitraum, dass die eben leiden, ne? Darum auch bei der Planung dann denken, ist unbedingt die Thuja-Hecke an dem Standort noch sinnvoll? Brauchen wir bei den Moorbeetpflanzen unbedingt die und die Rhododendron oder auch vielleicht die Hortensien oder können wir die vielleicht nicht durch andere Pflanzen ersetzen? Die haben ihre Daseinsberechtigung, ganz klar, aber der richtige Standort ist wichtig und da muss man, was die Planung anbelangt, deshalb sage ich das nochmal, unbedingt dran denken, weil es gibt eben Pflanzen, die unter diesen klimatisch geänderten Bedingungen doch sehr leiden.
Okay, wir haben jetzt sehr viel über Pflanzen im Garten gesprochen. Mhm. Lass uns noch ganz kurz zu Kübelpflanzen kommen. Da sagst du ja auch, natürlich immer die Fingerprobe machen. Mhm. Ne? Das ist bei Kübelpflanzen ja noch wichtiger. Mhm. Natürlich an die Drainage denken, damit da keine Staunässe entsteht oder die Wurzeln nicht irgendwie im Wasser parken. Mhm. Da gibt es doch sicherlich auch einen Tipp, oder? Wie man Kübelpflanzen gut wässern kann.
Von unten. Wir kennen das ja von den Weihnachtssternen. Ne? Wenn wir die einfach falsch wässern, geht da schon ziemlich viel in die Hose. Aber auf der anderen Seite gibt es auch robuste Kübelpflanzen, beispielsweise auch hier wieder Engelstrompeten beispielsweise, Datura-Gewächse oder aber auch bestimmte Kletterpflanzen, die man im Kübel auch verwenden kann. Da ist es wichtig, dass wir ein gutes Pflanzsubstrat verwenden. Also eine Erdmischung und die verträgt es dann auch, wenn der Kübel von oben gegossen wird. Hauptsache, wir haben nach unten die Drainage, dass das überflüssige Wasser abziehen kann. Das ist gut. Und in dem Zusammenhang noch ein Tipp, wir dürfen Pflanzen auch nicht mehr in der Überversorgung halten mit zu viel Stickstoff, mit zu viel Dünger. Das fördert ein enormes Wachstum und Pflanzen müssen auch aushärten können. Sie können nur begrenzte Nährstoffe zu sich nehmen und sie können nicht wie wir Menschen Bauchspeck ansetzen. Der ist ja auch nicht gut für uns Menschen, aber Pflanzen, die zu viel Stickstoff bekommen, zu viel Nährstoffe, dann haben wir geile Triebe, oftmals, die sehr anfällig sind, auch für beispielsweise für Krankheiten und auch für bestimmte Blattsauger, Blattläuse. Von daher müssen wir bei der Geschichte dran denken, gutes Pflanzsubstrat verwenden, nach Möglichkeit ausgewogen gießen, Daumenprobe machen. Da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wie kann man die Bodenfeuchtigkeit im Boden gut herausfinden und dann sollte da eigentlich nichts passieren.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, weil sonst haben wir auch so spaddelige Pflanzen, das sieht ja auch nicht aus. Also auf jeden Fall da genau auf die Pflanzen schauen und Weihnachtsstern, wo du das gerade erwähnt hast, das ist so ein bisschen der Kampf gegen meine Freundin. Die möchte die Weihnachtssterne nämlich immer nach der Weihnachtszeit entsorgen und ich habe jetzt, wir haben Mitte Juni, immer noch zwei, die waren mal weiß, die sind mittlerweile grün, die überleben. Einfach, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht ab, dass man Pflanzen wegwirft, nur weil sie saisonal sind. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die bis zu Weihnachten durchzubringen. Aber ich freue mich über jeden Tag, wo sie blühen. Und da sehe ich das auch ganz oft beim Weihnachtsstern. Das ist ja eine Pflanze, die einem wirklich sofort zeigt, wenn sie Durst hat.
Absolut.
Ich stelle sie dann ein bisschen Wasser aus dem Wasserkocher, abgekochtes Wasser, in eine Schale, stelle sie rein. Nach 10 Minuten sieht die wieder aus wie neu. Also es ist wirklich wahnsinnig. Wie kann ich das bei Pflanzen herausfinden, die nicht so zeigefreudig sind wie der Weihnachtsstern? Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Also wir haben ja schon gesagt, Daumenprobe.
Genau.
Ja, das geht im Gartenboden ganz gut, indem man zum Beispiel eine Pflanzschaufel nimmt, einen Spaten oder einen Schraubenzieher-Test.
Was? Schraubenzieher?
Also in den Boden stecken und dann guckt man ja, bis wo Feuchtigkeit vorhanden ist oder auch nicht. Und wenn man merkt, das sind nur ein paar Millimeter oben, wo es feucht ist, dann weiß man, man muss mehr gießen. Ne? Also hilfreich sind da tiefwurzelnde Pflanzen auf jeden Fall. Aber wenn man merkt, dass im paar Zentimeter Boden, so ich nehme jetzt doch mal meine Grabegabel hier, ne? Wenn man merkt, guck mal hier, man sticht rein.
Ja, es wird härter, ne?
Genau. Und wenn man merkt, wenn man reinsticht, es wird langsam erst hart. Und da unten ist es noch feucht, ist alles in Ordnung. Aber wenn man locker reinkommt und der Boden ist einfach feucht auf einem sandigen Boden und man kommt einfach einen Meter tief und sieht schon da unten Neuseeland kommen, dann weiß man, irgendwas stimmt da nicht.
Sehr gut. Das finde ich ist schön. Neuseeland ist ein schönes Stichwort. Wir atmen da jetzt einmal durch, bevor Thomas sich nach Neuseeland
durchklebt.
Und dann schnacken wir gleich noch darüber, was sonst noch alles momentan so wichtig ist.
Und das könnt ihr jetzt auch noch machen.
Da blicken wir natürlich auch ein bisschen voraus und können schon mal sagen, es beginnt ja bald die Urlaubszeit. Die Sommerferien stehen in ganz Deutschland an. Und deshalb sollte man das ein bisschen vorbereiten. Ganz kurz, Thomas, was sollte man da machen?
Man sollte auf jeden Fall schon mal den Nachbarn fragen, ob er Zeit und Lust hat, sich um die Bewässerung zu kümmern.
Das ist wohl der wichtigste Tipp.
Nicht schlecht. Auf jeden Fall sollte man daran denken, im Garten die empfindlichen Pflanzen noch mal gut und rechtzeitig mit Nährstoffen zu versorgen, aber nicht mit zu viel, dass sie nicht unendlich ins Kraut schießen. Und dass man auf jeden Fall auch noch mal Urlaubsvorbereitungen dahingehend trifft, dass man mulcht, was wir eben angesprochen haben, dass nicht zu viel verdunstet werden kann, dass nicht zu viel gedüngt wird, dass die Regentonnen voll sind, ne? Bewässerung, ans Hacken denken und vor allen Dingen auch, das haben wir eben noch nicht angesprochen, ans Thema Unkraut rangeht. Unkraut bedeutet ja auch immer Nährstoff- und Wasserkonkurrenz. Und nichts ist schlimmer als ein kleines Unkraut, was nach dem Urlaub richtig groß wird. Das sind so die Basics, an die man unbedingt denken sollte.
So, und wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, dann könnt ihr euch einen alten Podcast anhören. Und zwar hatten wir das Thema schon mal. Urlaubszeit, so überlebt der Garten deine Ferien. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und überhaupt werdet ihr auch, selbst wenn dieser Podcast oder die Podcast-Reihe aufhört, in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall noch alle älteren Podcasts euch anhören können. Also es gibt dann zwar keine neuen mehr, aber das alte wird ja noch da bleiben. Also jetzt wird es dann langsam Zeit, ja nicht für einen Urlaub, sondern ja ins Podcast-Karriereende zu gehen. Passenderweise hat jetzt auch gerade hier Regen eingesetzt. Nicht so schön, aber so ist das nun mal. Wir können auf jeden Fall nochmal sagen, dass wir euch die allerletzte Folge von Im grünen Bereich ans Herz legen. Da werden Ralf und Martina in der kommenden Woche über Stecklingsvermehrung reden. Eines der Lieblingsthemen von Thomas, das hat er immer geliebt, wird er auch weiter lieben. Und sie werden auch noch einen Gast haben. Denn wie gesagt, auch wenn der NDR seinen Gartenpodcast einstellt, in der ARD gibt es Ersatz. Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in ARD Sounds. Da hört ihr im grünen Bereich immer eine Woche früher, habe ich früher mal gesagt. Das ist jetzt obsolet, könnte ich sagen. Wenn ihr da jetzt reinschaltet, könnt ihr quasi die letzte Folge von Im grünen Bereich hören. So, Thomas, und damit würde ich jetzt fast wie damals zum Karriereende von Henry Maske Time to Say Goodbye einspielen. Ich kann nur sagen, es war mir mit dir immer eine riesige Freude, im Garten zu stehen. Es hat immer Spaß gemacht und das war ja auch nicht nur eine rein berufliche Beziehung. Es ist eine Freundschaft geworden, die auch diesen Podcast überleben wird. Das weiß ich jetzt schon. Wir haben viel zu viele Gemeinsamkeiten, über die wir gerne reden. Mhm. Garten, Fußball, Politik, Essen. Da haben wir so viele Schnittstellen gefunden. Und ich hoffe, dass die Hörer auch in diesen 5,5 Jahren es wirklich gemerkt haben, dass das hier nicht nur eine reine Zweckgemeinschaft war, sondern eine richtige Freundschaft. Also im Prinzip konntet ihr mal reinlauschen, wenn der Lehrmeister und sein Lehrling gemeinsam in den Garten gehen. Ja, und eine gute Zeit haben.
Nee,
und
das war's. Nein, Samir, das war immer auf Augenhöhe. Wir Gärtnern. Gärtnern ist eine Philosophie. Und das haben wir wirklich, ich glaube, auch so rübergebracht. Wir haben mal gesagt, wir sprechen nicht von Gartenarbeit, von Gärtnern. Und das haben wir immer gemacht. Und es war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Ja, das hat wirklich immer Spaß gemacht. Also wirklich da nochmal vielen Dank an die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, dass wir dich da immer ausleihen durften. Vielen Dank auch noch an Reinhard Mucker, den Redakteur und Leiter bei uns in Kiel, der damals die Idee hatte zum Garten-Podcast und mich damit beauftragt hat. Vielen Dank auch an Petra Bocken, die diesen Podcast dann von ihm übernommen hat, beziehungsweise die Redaktionsleitung. Ja, und zu guter Letzt einfach vielen Dank an dich, Thomas, für sehr viel Learning, für sehr viel Geduld, für immer gute Erklärungen, für ein offenes Ohr, für ein offenes Auge, dass du da immer eine Idee für neue Themen hattest. Das war ja wirklich ein Pool, der unbegrenzt war und wirklich immer einen neuen Ansatz hattest. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, die jetzt hier beim NDR für uns zu Ende geht. Aber wer weiß, vielleicht merken wir auch in einem halben Jahr, dass es uns noch in den Fingern juckt. Aber keine Sorge, in der ARD gibt es auch einen guten Garten-Podcast. Den könnt ihr dann übernehmen.
Ja, können wir machen.
Also, liebe Leute, ab mit euch in den Garten und denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit,
ihr gärtnert.
Im grünen Bereich, der NDR Garten-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.